请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel Heutz. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 25. April 2024 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt Formosaik mit Uta Rindfleisch. Heute porträtiert sie den Künstler und Förderer des Kunsthandwerks Yen Shuilong, der von 1913 bis 1997 gelebt hat. Am 30. März wurde im Nationalen Kunstmuseum in Taizong die Ausstellung »Eine Ode an die Sonne und den Mond« Yen Shuilongs Taiwan eröffnet. Danach folgt Rund um die Insel mit Ilong Huang. Heute folgt der zweite Teil von Six on Bikes und wie sie das schwere Erdbeben am 3. April erlebt haben. Die Familie Hermann, also Vater Axel, Mutter Caroline und vier Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren, haben 6 Wochen lang Taiwan auf dem Fahrrad bereist und waren zum Zeitpunkt des Erdbebens gerade an der Ostküste unterwegs. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Lai Ching-te verkündet unter anderem neuen Außenminister und Verteidigungsminister. Biden unterzeichnet finanzielles Hilfspaket für Verbündete, darunter auch Taiwan. Wirtschaftswachstums- und Inflationsprognose für 2024. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der gewählte Präsident Lai Ching-te hat heute die neuen Minister für das nationale Sicherheitsteam vorgestellt. Er betonte, dass die Mitglieder des Teams nicht nur über fachübergreifende Expertise und Erfahrung verfügen, sondern auch gut zusammenarbeiten können, vertrauenswürdig sind und sich dem Land verpflichtet fühlen. Der Generalsekretär des Präsidialamtes soll der 61-jährige ehemalige Bezirksrichter aus dem Landkreis Pingdong, Pan Meng'an, werden. Derzeitiger Außenminister Joseph Wu soll Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates werden. Der 66-jährige Wellington Koh soll Verteidigungsminister werden. Neuer Außenminister soll der 60-jährige Ling Jialong werden. Derzeit ist er Generalsekretär des Präsidialamtes. Die Auswahl reflektiert Lai Ching-tes Bestreben nach einem stabilen Übergang und einer nahtlosen Fortführung der Regierungsgeschäfte in einer Zeit geopolitischer Spannungen und globaler Herausforderungen. Lai Ching-te wies darauf hin, dass das neue Sicherheitsteam vor beispiellosen Herausforderungen steht. Angesichts des Aufstiegs autoritärer Regime und des zunehmenden Drucks aus China sei es unumgänglich für das Team, sich dem Schutz Taiwans zu widmen. Der gewählte Präsident erklärte, dass die zukünftige Arbeit der nationalen Sicherheit sowohl Verteidigung als auch nationale Sicherheit, Außenpolitik und Beziehungen über die Straße von Taiwan hinweg umfassen wird. US-Präsident Joe Biden hat gestern ein umfangreiches Hilfspaket in Höhe von 95 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, das Unterstützung für Verbündete wie die Ukraine, Israel und Taiwan vorsieht. Kabinettssprecher Lin Zilun dankte heute dem US-Kongress für die konkreten legislativen Maßnahmen zur Umsetzung der Sicherheitszusagen an Taiwan und betonte die Bedeutung der verbesserten Sicherheitskooperation zwischen den USA und Taiwan. Dies unterstreiche das Engagement und die Wertschätzung der USA für die Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Indo-Pazifik-Region. Die chinesische Regierung zeigte sich über diese Entwicklung verärgert. Das taiwanische Außenministerium erwiderte jedoch, dass das internationale Interesse an Taiwan beweise, dass die Angelegenheiten rund um die Taiwanstraße keinesfalls nur eine innere Angelegenheit Chinas seien. Taiwan bekräftigte sein Selbstverständnis als verantwortungsbewusstes Mitglied der internationalen Gemeinschaft und versprach, seine Verteidigungsfähigkeiten weiter zu stärken sowie die Zusammenarbeit mit Ländern zu intensivieren, die ähnliche Werte teilen, insbesondere mit den USA. Ziel sei es, gemeinsam den Status quo in der Taiwanstraße sowie Frieden und Wohlstand in der Region zu verteidigen. Abschließend hob das Außenministerium hervor, dass trotz Taiwans Verantwortung für seine eigene Verteidigung die Unterstützung durch das US-Hilfsgesetz sowie durch die internationale Gemeinschaft wesentlich dazu beitrage, chinesisches aggressives Verhalten abzuschrecken. Das Taiwan Economic Research Institute, kurz TIER, hat heute seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 3,29% angehoben, was eine leichte Korrektur um 0,14 Prozentpunkte gegenüber der Vorhersage vom Januar darstellt. Die Experten des Instituts sehen ein moderates Wachstum sowohl im Inland als auch im Ausland, warnen jedoch vor einem möglichen Anstieg des Inflationsdrucks aufgrund der kürzlich erfolgten Erhöhung der Strompreise und des gestiegenen geopolitischen Risikos im Nahen Osten. Der Direktor des Zentrums für Konjunkturprognosen, Sun Mingde, analysiert, dass die Nachfrage nach neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz stark ist und sich positive Effekte durch die Auffüllung von Lagerbeständen in bestimmten Industriezweigen zeigen. Die globale Nachfrage nach Gütern erholt sich und die Leistung von Exporten, Produktion und Auslandsaufträgen in verarbeitenden Gewerbe hat sich im ersten Quartal deutlich verbessert. Mit der Erholung der Binnenkonjunktur bleibt das Wachstum des privaten Verbrauchs stabil, aber die Haltung der Unternehmen zu Kapitalausgaben bleibt vorsichtig und das Wachstum privater Investitionen ist nicht so stark wie erwartet. In Bezug auf die Preisentwicklung prognostiziert das Institut für das Jahr 2024 eine Steigerung der Inflationsrate auf 2,13%, was einer Anhebung um 0,18 Prozentpunkte gegenüber der letzten Schätzung entspricht. Die Preise für Dienstleistungen zeigen sich beständig hoch und zusammen mit den steigenden Kosten für Essen außer Haus sowie Mieten könnte die offizielle Erhöhung der Strompreise zu höheren Inflationserwartungen führen. Die 77. Weltgesundheitsversammlung WHA steht bevor und wird am 27. Mai in Genf eröffnet. Doch bereits im Vorfeld gibt es politische Spannungen, denn China versucht, Taiwans Teilnahme mit Verweis auf die UN-Resolution 2758 zu blockieren. Diese Resolution bestätigt die Volksrepublik China als alleinigen Vertreter Chinas bei den Vereinten Nationen und lässt die Frage der taiwanischen Vertretung offen. Die Taiwan Medical Alliance Foundation und ihre Geschäftsführerin Ling Shijia setzen sich für Taiwan ein und Ling betonte heute die Notwendigkeit, auf allen internationalen Ebenen gegen die Fehlinterpretation der Resolution 2758 vorzugehen und Unterstützung von Ländern mit ähnlichen Werten zu mobilisieren. China nutzt diese Resolution, um Taiwans Bemühungen, international mitzuwirken, zu untergraben. Taiwan hofft darauf, dass seine Verbündeten erneut einen Antrag stellen werden, um das Land als Beobachter an der WHA teilnehmen zu lassen. Ling sieht es als dringend an, dass Taiwan in diesem Jahr Teil des Pandemic Treaty wird und mittel- bis langfristig eine regelmäßige Einladung zur WHA sowie eine offizielle Mitgliedschaft in der WHO erreicht. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 274,32 Punkte gefallen, das sind 1,36%. Damit lag der Abschlusskurs bei 19.857,42. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 359,71 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 10,28 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 25. April 2024. Heute kann es in ganz Taiwan regnen, die Regenwahrscheinlichkeiten reichen von 30-90%. Die Temperaturen sind etwas milder als gestern und mit 24-28 Grad im ganzen Land gleich. Auch nachts kühlt es nur unwesentlich ab, die Regenwahrscheinlichkeit bleibt. Und nun die Aussicht für morgen Freitag, den 26. April. Morgen verändert sich das Wetter nur unwesentlich, die Temperaturen bleiben bei etwa 22-28 Grad. Im Norden kühler als im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 25. April 2024 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Vormosaik.
Am Mikrofon Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 30. März wurde im Nationalen Kunstmuseum in Taichung eine Ausstellung unter dem Namen »Eine Ode an die Sonne und den Mond« Yen Shui-Lung's Taiwan eröffnet. An dieser Ausstellung, die noch bis zum 30. Juni zu sehen ist, ist auch das Nationale Handwerksforschungs- und Entwicklungszentrum beteiligt, denn Yen Shui-Lung, der zwischen 1903 und 1997 lebte, war nicht nur Künstler, sondern auch Kunsterzieher, Werbedesigner, Erforscher des Kunsthandwerks in Taiwan und der erste Designer in Taiwan, der die Idee eines Systems der Unternehmensidentität umsetzte. Diese Ausstellung ist Teil der Bemühungen des Kultusministeriums, Taiwans Kunstgeschichte zu rekonstruieren. Zur Ausstellungseröffnung waren auch Vertreter der Familie des Künstlers aus den USA angereist. Bevor ich jedoch weiter auf diese Ausstellung eingehe, möchte ich Ihnen diesen Künstler vorstellen, dessen Ansicht, dass der Entwicklung der Kunst zunächst die Entwicklung des Kunsthandwerks vorausgehen müsse, von den Künstlerkreisen seiner Zeit belächelt wurde, der diese Idee aber dennoch umzusetzen versuchte und einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Kunst und des Kunsthandwerks in Taiwan hatte. Schon früh hatte Yen Shui-Lung, der in einem abgelegenen armen Dorf in Südtaiwan geboren wurde, seine Eltern verloren. Mit 12 Jahren auch seine Großmutter und mit 13 seine Schwester, letztere durch Heirat. So war er zwar einerseits auf sich allein gestellt, andererseits war er aber auch frei, das zu tun, was er wollte. Nach seinem Abgang von der Grundschule schaffte er die Aufnahmeprüfung für die Tainan Lehrerbildungsanstalt, nach deren Abschluss er eine Lehrerstelle auf dem Land erhielt, ging dann aber mit 17 Jahren nach Japan, wo er studierte, aber nebenbei auch noch Geld verdienen musste. 1922 wurde er in die Abteilung für westliche Malerei der Kunstschule Tokio aufgenommen. Seine beiden Lehrer an dieser Schule sollten seinen späteren Malstil stark beeinflussen. Einer von ihnen, Okada Saburo Suke, hatte auch großes Interesse am Kunsthandwerk, also an der Ästhetik der traditionellen Kultur. Als er nach seinem Abschluss nach Taiwan zurückkehrte, musste Yen Shui-Lung feststellen, dass es in Taiwan viel mehr Bewerber für Kunstlehrerpositionen gab, als Stellen vorhanden waren. Auch nachdem er daraufhin nach Japan zurückgegangen war und ein Magisterstudium abgeschlossen hatte, half ihm das nicht, in Taiwan eine Stelle zu finden. Daraufhin beschloss er, nach Paris zu gehen. Freunde halfen ihm, eine Ausstellung seiner Werke zu organisieren, die bei Lin Jientang, der reichen Familie Lin in Ufong, auf großes Interesse stieß, so dass dieser bereit war, seinen Paris-Aufenthalt finanziell zu unterstützen. Er studierte in Paris nicht nur den Stil verschiedener Künstler, sondern auch die Leinwände und Farben, die diese benutzten. Neben der reinen Kunst faszinierten ihn dort die Werbeplakate, Buchillustrationen und großflächige Mosaike. Er musste dann jedoch wegen einer Leberkrankheit nach Taiwan zurückkehren, wo er weiterhin keine Arbeit fand. Er erhielt vielmehr eine Stelle im japanischen Osaka, und zwar als Werbedesigner der Firma Smoka, einer Firma für Zahnpflegeprodukte, womit er der erste Taiwaner war, der als professioneller Werbedesigner arbeitete, in einem Berufszweig, den die meisten anderen taiwanischen Künstler verachteten. Er jedoch schuf in diesem Metier wegweisende Werke, die große Beachtung fanden. Sein Wunsch war es aber, Talente im Kunsthandwerk auszubilden. Für seinen Plan, in Taiwan eine Handwerksschule einzurichten, fand er zunächst ebenfalls keine Unterstützung. Zwischen 1933 und 1944 bekam er schließlich einen Auftrag vom Generalgouvernement in Taiwan, Forschungen zum Kunsthandwerk in Taiwan durchzuführen und dieses zu fördern. Als er seinen Forschungsbericht vorlegte, war Japan bereits so tief in den Krieg verwickelt, dass die Kolonialregierung in Taiwan Yen Shuilongs Vorhaben nicht weiter verfolgen konnte. Er selbst wählte jedoch einen armen Ort in der Nähe von Tainan aus, wo die Erde salzhaltig war und sich nicht für die Landwirtschaft eignete, wo es aber ein sogenanntes Meeresgras gab, mit dem man weben konnte, und entwarf verschiedene Produkte wie Taschen, Slipper und Fußmatten, die er von der von ihm gegründeten Südasiatischen Handwerksgesellschaft herstellen ließ und die erfolgreich nach Japan und Shanghai verkauft wurden. Als nächstes nahm er sich Bambus vor und gründete eine Bambusproduktionskooperative, für die er ebenfalls mit Erfolg neue Produkte entwarf. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der japanischen Kolonisation wurde er als Berater in Sachen Kunsthandwerk von der Provinzregierung angestellt. 1952 veröffentlichte er die Ergebnisse seiner ursprünglichen Forschungen in dem Buch »Taiwans Kunsthandwerk«. Er brachte damals schon die Idee einer Kreativindustrie vor, der nun in Taiwan viel Beachtung geschenkt wird. Er förderte jedoch nicht nur das Kunsthandwerk in Taiwan, sondern hatte auch einen Einfluss auf die Stadtgestaltung. Als der Taipeher Bürgermeister Gao Yushu ihn zum Berater machte, schlug er vor, ähnlich wie er das in Paris auf der Champs-Élysées gesehen hatte, die Dunhuanot-Straße und die Zhenai-Straße zu breiten Alleen auszubauen. Er wurde damals zwar verlacht und ihm wurde vorgeworfen, dass dadurch wertvoller Bauplatz verschwendet würde, doch jetzt ist Taipei froh über diese breiten Alleen. Er bewies also auch hier wieder einmal Weitsicht. Für eine Bäckerei in Taichung, die für ihre sogenannten Sonnenkuchen bekannt wurde, hat er nicht nur den Namen dieser Kuchen gewählt, sondern auch das Logo und die Verpackung entworfen, für die er Sonnenblumen wählte. Für diese Bäckerei schuf er auch ein Wandmosaik mit Sonnenblumen, aus dem einfachen Grund, weil er Sonnenblumen sehr warm und schön fand. Dies war jedoch noch zur Zeit des Ausnahmezustands in Taiwan, und da die Sonne das Symbol des politischen Feindes Mao Zedong auf dem Festland war, wurde der Bäckerei vom Geheimdienst unterstellt, sie würde Werbung für die Kommunisten machen. Schließlich verdeckte die Bäckerei das Mosaik mit einer Holzplatte, die sie erst nach Aufhebung des Ausnahmezustands wieder abnahm. Zum Glück lebte Yen Shuilong lange genug, um das noch erleben zu können. Zu einer Zeit, als Kunst am Bau in Taiwan noch unbekannt war, schuf er große Mosaike zur Verschönerung der Lebensumwelt. Das bekannteste neben dem eben erwähnten Sonnenblumenmosaik ist ein 18 Meter langes Wandbild mit dem Titel »Aufgehende Sonne«, das einst das Rexin-Theater in Taipei zierte. Da dieses 2021 jedoch abgerissen wurde, war es für mehrere Jahre aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden. Für diese Ausstellung wurde es jedoch außerhalb des Museums unter nicht unerheblichen Schwierigkeiten wieder aufgebaut. Dank der Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum für Kunsthandwerksforschung und Entwicklung, dessen Vorgänger die Handwerksforschungsgruppe des Landkreises Nantou von Yen Shuilong 1954 mitgegründet worden war, sind bei der Ausstellung auch viele Handwerksprodukte zu sehen, die von ihm entworfen worden waren, zum Beispiel Bambusmöbel und Lackwaren. Zur Ausstellungseröffnung waren noch einige der noch lebenden Schüler jener Zeit erschienen. Wer in Taipei wohnt und nicht die Möglichkeit hat, die Ausstellung in Taichung zu besuchen, der kann zumindest eines seiner Mosaike an der Seite der Zhongshanot-Straße unterhalb des Grand Hotels besichtigen. Dieses trägt den Titel »Wandel von der Landwirtschaftsgesellschaft in die Industriegesellschaft«. Auch in der permanenten Ausstellung des Shun-i-Kunstmuseums sind Werke von Yen Shuilong zusammen mit denen seiner zeitgenössischen Künstlerkollegen zu sehen.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit der Familie Hermann Vater Axel, Mutter Caroline mit den vier Kindern Gabriel, Josephine, Mathieu und Charlotte, die zusammen auf dem Fahrrad, natürlich jeder mit seinem eigenen Fahrrad, 6 Wochen lang Taiwan bereist haben. Zunächst geht es nun weiter mit der Beschreibung der Strecke, der Tour.
Und von Taitung sind wir bis Hualien gefahren, durch das Rift Valley. Wir waren ein bisschen unentschieden, fahren wir die Küste entlang oder Rift Valley. Die Entscheidung fiel dann für das Rift Valley, weil dort mehrere Möglichkeiten waren, den großen Hauptrouten auszuweichen. Ja. An der Küste gibt's nur eine große Straße. Wir dachten, ja, wir wussten nie, wie das ist mit dem Verkehr. Und ja, wir sind dann das Rift Valley lang gefahren und haben auch die Entscheidung nicht bereut. Gut, wir wissen nicht, was wir verpasst haben an der Küste, aber voilà.
Und als wir in Taitung ankamen, am Morgen hat dann das Erdbeben stattgefunden.
Ach, okay.
Und dann war ja schon klar, viele Taiwanesen haben uns gesagt, ab Hualien wäre es dann zu gefährlich, die Ostküste hochzufahren. Da wären viele Steine runter, müssen wir auf keinen Fall machen.
Ja.
Dann dachten wir schon, das machen wir nicht. Dann mussten wir auch wieder ein großes Stück mit dem Zugleiter fahren, ab Hualien bis Norden, weil dann mit dem Erdbeben einiges...
Ich glaube, auch die Straßen waren gesperrt zu dem Zeitpunkt.
Ja,
genau.
Und wir wollten auch noch zu der Tarocco-Schlucht hoch.
Ja, das fiel dann auch aus.
Ja, leider.
Sowieso. Eben, das war jetzt ein bisschen schade, aber es gibt dann andere Prioritäten.
Und als das Erdbeben stattgefunden hat, waren Gabriel und ich an einem Ort, wo man das Erdbeben spüren konnte. Ich saß auf dem Stuhl und ich dachte, der Stuhl wackelt. Dann schaute ich auf den Boden, der wackelte aber nicht. Dann dachte ich, bin ich gerade ein bisschen verträumt. Und Gabriel, der war auf der Toilette und ja.
Ja, es war schon komisch, weil ich war in der Toi-Toi drin und die sind ja schon nicht so stabil. Und es hat leicht gewankt und ich dachte, ja, was ist das für ein starker Wind? Ich habe schon nicht daneben gepinkelt, aber ich habe es am Urinstrahl gesehen.
Okay, Gott sei Dank ist er nicht umgekippt.
Das ja, und da bin ich froh dran.
Also ich muss noch dazu ergänzen, wir hatten dort gefragt, die Leute da, wo man da übernachten könnte. In der Schule ging es leider nicht, aber dann wurden wir auf andere Leute verwiesen und dann sind wir bei Ureinwohnern gelandet. Wie hießen die kleiner mal?
Wir haben so ein Outdoor-Studio, Puyuma.
Puyuma, ah, ja. Okay. Genau.
Puyuma, genau.
Und das war so ein Künstlerkollektiv, die hatten da so auf dem Land so eine Art Audio-Studio, wo sie so Holzarbeiten da durchführten. Und dort auf dem Gelände durften wir schlafen. Wir sind mit dem Zelt unterwegs, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, und wir haben viel mit dem Zelt geschlafen und durften unser Zelt aufschlagen auf der Wiese. Und ich bin früh am Morgen in die Stadt gefahren, um Wäsche zu waschen im Waschsalon. Hatte auch die Jüngste mit, Charlotte. Und 5 Sekunden vorm Erdbeben habe ich diese Warnung da bekommen.
Aha.
Earthquake, Presidential Alert, Earthquake. Ich dachte, oh, wenn das kommt, ist wahrscheinlich was Ernstes. Und dann habe ich sie mir geschnappt, bin mit dem Fahrrad ein Stück, das war ja mitten in der Stadt. Ich bin dann einfach raus auf die Straße da, so eine Kreuzung, habe geguckt, dass da keine Autos kommen. Die fuhren da auch alle langsamer da. Und dann, ja, dann fing schon die Erde an zu wackeln da. Also ich habe es schon eindrücklich gespürt und auch die Masten schwanken sehen. Aber ich dachte, ja, so ein starkes Erdbeben war es jetzt nicht so. Das war jetzt nicht so extrem. Aber gut, man muss auch sagen, wir waren dann noch 160 Kilometer entfernt vom Epizentrum in Hualien.
Ja.
Und ich war dann erstaunt zu hören, dass das wirklich so ein starkes Erdbeben war, weil Schäden gab es ja. Wir sind ja dann auch in Hualien gewesen. Großartig Schäden, bis auf das eine Haus, was da umgekippt ist, haben wir nichts gesehen, nirgends.
Ja.
Ein paar Straßen hatten Risse, aber ich bin mir nicht sicher, ob es durch dieses Erdbeben war oder ob die schon länger bestanden. Also es ist sehr eindrücklich, wie wenig Schäden es da gab.
Also und wenig große Schäden, denke ich.
Und vielleicht glücklicherweise auch, wie wenig Tote. Also ganze Arbeit geleistet, die Taiwaner.
Also habt ihr auch nochmal alles gleich mitgekriegt. Ein Taifun noch nicht, aber
nein. Erdbeben. Ich muss auch dazu sagen, wir waren vorher schon im Erdbebenmuseum da in 21.9. Gleich nochmal in der Nähe vom Sun Moon Lake da.
Nantou.
Ja, genau. Wo das große Chichi-Beben stattfand da. Mhm. Da gibt's noch diese Schule, die sie da gelassen hatten als Erdbebenmuseum. Ja. Sehr eindrücklich, kann ich nur empfehlen, das mal zu besuchen. Und seitdem, also die Kinder, ich glaube, das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie mit diesem Thema in Kontakt kamen. Das war dann tagelang Gesprächsthema. Das hat euch beeindruckt, oder?
Ja, und das, was ich noch eindrücklich fand, die haben das Erdbeben nachgestellt. Wir waren dann in einem Raum, die Wände waren gummig. Ja, und nachher haben sie den Raum auch wackeln lassen. Und die haben im Raum dann, wie sagt man, so ein Zimmer projiziert. dann sollte man gucken, was man schnell machen muss, zum Beispiel Gas ausschalten, Steckdosen ausschalten. Und wenn man das nicht macht, dann passiert dies und das.
Habt ihr das im Museum erstmal miterlebt, genau, und dann tatsächlich, ja, nochmal live miterleben können?
Ja, genau. Und einmal durften wir noch in einer Schule schlafen und hatten dann einen sehr guten Kontakt mit dem ganzen Lehrerteam und Schülern.
Ja.
Und das war am Dienstagmorgen, da gab es eine Flaggenzeremonie.
Ah, ja,
und
Flaggenzeremonie.
Auf so ein Podest wurden die ganzen Präventionmaßnahmen während ein Erdbeben vorgeführt von den Kindern.
Ja.
Das haben wir dann auch noch vorher mitbekommen. Also wollen wir eigentlich...
Ja, genau. Erster Alarm. Jeder rettet sich unter seinen Schülerpult.
Ja, das war noch lustig.
Und danach, wenn der erste Schlag vorbei ist, dann bevor die Nachbeben einsetzen, so schnell wie möglich raus
aufs Schulgelände.
Ja. Mit so einem orangen Kissen auf dem Kopf. Ja, von der Schule in Linné haben wir noch so ein Holzstück bekommen. Ja, da steht auch noch der Name drauf. Und es ist noch ein schönes Andenken.
Ja, ihr habt eben erwähnt, ihr habt oft im Zelt übernachtet, also eure meisten Nächte habt ihr im Zelt verbracht oder wie habt ihr übernachtet?
Ja, die meisten Nächte hatten wir im Zelt verbracht. Wir haben dann eine, auch für unsere Statistik hatten wir da die Nächte aufgeschrieben, da wie viele Zelte wir da, wie viele Nächte wir im Zelt verbracht hatten. Und wir haben 6 Mal auf dem Campingplatz geschlafen. 5 Mal in einer Schule, 11 Mal in einem Hotel und die ganzen restlichen Nächte entweder in Tempelnähe, vorm Tempel, in Parks oder in freien, zugänglichen Plätzen.
Okay. Also eigentlich ist Zelt die erste Wahl.
Zelt war die erste Wahl.
Und wenn starker Regen ist, wenn es wirklich zu unangenehm ist oder
dann Schule oder
eine sehr große Stadt, wo man vielleicht nicht so mit 6 Personen einfach zelten kann, dann eben unterm Dach.
Und Plätze zu finden zum Zelten, war das einfach, oder?
Ja, am Abend dann, wenn es schon dunkel war, dann wussten wir nicht richtig wo. Und einmal war schon Abend und da war es gerade am Stein am Berg hochgehen. Da war so ein Mann auf dem Motorrad, der fuhr vorbei und der dachte, wollt ihr das denn noch schaffen bis zu diesem teuren Hotel da oben auf dem Berg? Und dann hat er gesagt, nee, komm, wir fahren doch mal runter zu meinem Haus. Gut, dann sind wir die Hälfte wieder runtergefahren mit Regen, der war schon ein bisschen rutschig. Für meinen Vater war es nicht so leicht mit dem Anhänger hin. Und dieser Mann hieß Young, der hat uns dann am Abend noch Film gucken lassen, hat uns Geschenke gemacht. Am Abend durften wir auch ein Feuerwerk machen.
Okay.
Und am Morgen dann hat er uns auch noch eine Tofu-Fabrik vorgestellt. Da durften wir auch probieren und hat uns auch einen Tempel vorgestellt.
Wow.
Ja, du musst dazu sagen, er hat uns eingeladen, bei sich im Haus zu übernachten.
Ja.
Bei Young geschlafen.
Genau.
Frühstück bekommen und alles.
Wow, das ist ja toll. Also,
alles drum und dran.
Das war die erste richtige Begegnung da, wo wir die Gastfreundschaft der Taiwaner genießen durften. Das war sehr eindrücklich.
Ja. Und außer jetzt dieser Begegnung mit Herrn Young, was waren sonst für euch die, sagen wir mal, vielleicht die schönsten Erlebnisse oder die schönsten Orte?
Also wir haben auch sehr viele Geschenke angenommen. Auch am Straßenrand, wenn wir mal eine Pause machten, haben die Leute dann gestaunt und wir kriegten immer pro Tag ungefähr 2-3 Geschenke.
Okay.
Und wir waren mal bei der Polizeiwache, Flaschen auffüllen. Und da haben wir auch so einen Drachen, so wie für den Abend dann, wenn die Auto dich sehen sollten, so einen Drachen Halsband mit so einer Disco-Kugel dran. Und dann, wenn es dunkel ist an einem Ort, dann leuchtet die Disco-Kugel.
Das ist so eine Sicherheitsweste für die Kinder.
Ja,
mit Disco-Kugel dran.
Dies war der zweite Teil meines Gespräches mit der Familie Hermann, die 6 Wochen lang auf dem Fahrrad Taiwan bereist hat. Den dritten und letzten Teil hören Sie in der nächsten Woche, wenn die Familie noch von einigen schönen Eindrücken berichtet, aber auch von den Herausforderungen während dieser Tour. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 25. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Changning Postel Heutz.